Xenia, weißt du schon die nächste Demo, auf die du gehen möchtest?
Nee, noch nicht. Also die letzte war jetzt Anti-Atomkraft-Demo, aber die nächste, nee, ich weiß noch nicht, was da anfällt.
Das ist so unglaublich, ey. 30 Jahre nach den
Wahnsinn,
Atomkraft-Nein-Danke-Demos müssen wir wieder auf die Straße. Das ist so unfassbar.
Warum bewegen wir uns zurück? Warum bewegen wir uns so zurück? Das ist unglaublich.
Weil es so schön einfach ist.
Ja.
Es ist total einfach, immer den alten Kram zu wiederholen, anstatt was Neues auszuprobieren.
Der Mensch hat grundsätzlich Angst vor Veränderung.
Richtig.
Also das ist ein psychologisches Phänomen, dass du grundsätzlich also Neues und Ungewohntes fürchtest und darum dich lieber auf das Bekannte zurückziehst, selbst wenn es dir nicht gut tut. Das ist letztlich ist das derselbe Mechanismus. Du kennst dieses Gefühl, dass du denkst so, ey, der schlägt seine Freundin und die verlässt ihn nicht. Warum verlässt sie ihn eigentlich nicht? Weil ohne den Typen, der dich schlägt, zu leben, ist neu und ungewohnt. Das ist die schlimmere Perspektive, weil das andere bist du gewohnt. Comfort Zone nennt sich das.
Board Nummer 232 läuft. Hallo und herzlich willkommen zum 232. Komport, den ich am heutigen ziemlich verregneten Freitag, dem 22. Oktober 2010, aufgenommen habe.
It is 12:44.
Yep. Und der Regen hätte eigentlich schon längst weg sein sollen, aber gut, das hat er irgendwie nicht hingekriegt. Ja, was es heute gibt, ist erstmal im Intro aus dem Blue Moon vom 14.10. die Comfort Zone. Da fühlte ich mich einfach irgendwie genötigt, die unterzubringen. Und ansonsten wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Technik mit, stimmt, ist sogar mit einer Späßmeldung. Das LHC hat diese Woche ja irgendwie nichts zu melden gehabt, weil die haben Technical Stop gespielt. Und spielen den, glaube ich, auch immer noch. Aber ja. Und was ihr euch jetzt gerade eigentlich genau anhört, das ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, mit Stuttgart 21, auch da ging mal wieder die Debatte weiter, mit Vorratsdatenspeicherung, und zwar Forderungen von den Innenministern und in Großbritannien, und mit Terrormeldungen, 6 Stück, und natürlich auch hier, mehr. 8 Grad, rainiger, partly sunniger, cool greetings, das ist partly sunny, kann ich überhaupt nicht bestätigen, dafür kann ich den Rain bestätigen, plitsch, platsch. Aber ja, wenn der Regenradar stimmt, dann verpisst sich der Regen demnächst. Könnte noch trocken werden. Die 8 Grad, die fühlen sich entweder wie 7 oder wie 5 an. Wind macht angeblich 11 oder 19 bis 33 km/h aus dem Westen. Aber ja, so. Da bin ich dann wieder. Ein iPhone in den Airplane-Mode, das andere iPhone bleibt da, wo es ist. Mit der entsprechenden Uhr, die eben gerade irgendwie verkündet haben darf, dass es 10.31 Uhr ist. Beziehungsweise 10.30 Uhr verkündet die ja nur. Beziehungsweise, wie dies ausdrückt, 8.30. Ja, so, da bin ich jedenfalls wieder mit ein paar Meldungen zu Stuttgart 21, die ja auch diese Woche weitergegangen sind. Wie da zum Beispiel die Scheinschlichtung. Die Projektgegner haben nämlich teilweise alleine beraten letzte Woche. Knackpunkt war die Frage, ob die Bahn die Vorarbeiten für das Grundwassermanagement im Schlossgarten während der Gespräche aussetzt. Die baden-württembergische Verkehrsministerin Tanja Gönner, CDU, hatte jedoch unmittelbar vor dem Treffen im Stuttgarter Rathaus erklärt, die Projektträger seien den Gegnern schon genügend entgegengekommen. Also frei nach dem Motto, wir sind euch ja ganz doll entgegengekommen, deswegen tun wir jetzt gar nichts mehr und wir machen einfach mal weiter. Da frage ich mich, wo sind die denen entgegengekommen? Wo ist da irgendein Entgegenkommen gewesen? Also das ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Ich meine, liegt vielleicht an mir oder die Medien haben das nicht gebührend gewürdigt. Aber soweit ich das verstanden habe, haben die überhaupt gar nichts geändert. Die arbeiten weiter nach dem Plan. Wo ist da ein Entgegenkommen? Das sehe ich nicht. Nur mal ganz davon abgesehen, dass ausgerechnet die Dumpfkuh ja besser die Fresse halten sollte. Na, weil dass die bis zumindest vor kurzem noch in einem Stiftungsblub drin war von einer Firma, die akutes Interesse daran hatte, das Baugelände da zu bekommen. Das macht sie besonders unabhängig. Ja. Und dann hatte Mappus sich für die Schlichtung als Devise ausgegeben: alles auf den Tisch, alles an den Tisch. Er wolle die beginnenden Gespräche nutzen, um nachhaltig für das Projekt Stuttgart 21 zu werben und die Menschen von der Notwendigkeit und den vielen Vorteilen zu überzeugen. Wie jetzt? Was jetzt? Ha, halt, halt, stopp. Habe ich irgendwas verpasst? Werben? Schlichtung? Hallo? Na, also, ich glaube, der Herr Mappus hat noch nicht ganz verstanden, wozu eine Schlichtung so üblicherweise gut ist. Also, ich meine, mir ist auch noch nicht ganz klar, was eine Schlichtung da jetzt bringen soll, ne? So, das wird nur die Hälfte von dem Bahnhof vergraben, oder was? Aber, pff, ja. Na, also Scheinschlichtung. Schlicht und ergreifend. So, dann, haben die Parkschützer dann auch sich letzte Woche schon wieder verabschiedet aus der Scheinschlichtung. Nämlich, weil die gesagt haben, ja, also wenn die da weiter an ihrem Grundwassergeblubber da rumbasteln, da machen wir nicht mehr mit. Wir lassen uns auch hier nicht verarschen. Na, was, wenn ich das so richtig mitkriege, dazu führen könnte, dass die Stuttgart 21-Gegner dann sich gegenseitig trennen. Nämlich die einen, die der Meinung sind, man könne ja noch irgendwas retten und bei der Geißlerschen Scheinschlichtung mitmachen, und die anderen, die sagen, was wollt ihr denn hier retten? Die kommen uns nicht einen einzigen Millimeter entgegen. Na, was ja dann auch durchaus das Ziel der ganzen Veranstaltung sein könnte, dass nämlich die Gegner sich mit den Gegnern streiten und nicht mehr die Gegner sich mit den Befürwortern streiten. Aber, ja. Ist alles noch vom letzten Freitag. Am Sonntag habe ich mir dann die Wirtschaftssubvention aufgeschrieben. Ministar, Doppelpunkt, Stuttgart 21, für Wirtschaft unabdingbar. Stuttgart, das umkämpfte Bahnprojekt Stuttgart 21, ist laut Wirtschaftsminister Ernst Pfister entscheidend für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in Baden-Württemberg. Sollte Stuttgart 21 nicht kommen, entfielen Investitionen von 7 Milliarden Euro, sagte Pfister in einem Gespräch mit der dpa. Die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur im Südwesten gerate ins Stocken. Bei ansässigen Firmen und Investoren würden massive Zweifel an der Rechtssicherheit von Regierung und Verwaltungsentscheidungen genährt. Na, das hatte ich in Teil 1 ja schon mal erwähnt. Aber so frei nach dem Motto, ja, was man denn da an Einfluss der Bevölkerung hatte, war eine Gemeinderatswahl. Na, weil im Jahr 94 haben die damals Verantwortlichen so einen Grobentwurf von, ja, und wir nehmen den Bahnhof und wir verbuddeln den einfach unter die Erde, vorgestellt. Und 95 hat dann die Stadt bereits einen Vertrag unterschrieben, dass sie die Kosten übernehmen wird, so ungefähr. Und da hat es jetzt ein Gerichtsurteil in der letzten Woche gegeben, wo im Wesentlichen drin stand, nachdem dieser Vertrag unterschrieben war, wäre eine Volksbefragung nicht mehr möglich gewesen, um das Projekt aufzuhalten. Na, oder anders ausgedrückt, die Bürger hätten doch einfach mal anders wählen können, ist Bullshit, weil die Bürger nur die Gemeinderatswahl überhaupt gehabt haben. Ja, und dann auch irgendwelche Argumente von wegen, ja, aber in den letzten 15 Jahren, da gab es doch keine Diktatur da unten. Es geht um genau den Zeitraum von Größenordnung maximal 2 Jahre, nämlich Anfang 94 bis Ende 95. Und da gab es nur eine einzige Wahl, und die hatte mit dem Projekt relativ wenig zu tun, weil das nämlich auch ziemlich unausgegoren ausgesehen haben soll damals. Na, also, ja. Aber hey. Dann ist die EU dafür gegen, nämlich sie im Kallas hat sich als quasi glühender Fan von Stuttgart 21 geoutet und erfindet, das sei ein Kernstück der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Paris und Bratislava, zitiert die Rheinische Post den EU-Verkehrskommissar, eine extrem wichtige transeuropäische West-Ost-Achse. Die Kommission lege allergrößten Wert darauf, dass sie gebaut wird. Da Worte von Kommissaren Gewicht haben können und jener für Verkehr zum Thema Bahn sogar etwas zu sagen hat, blieb die Wirkung nicht aus. Brüssel schaltet sich in den Stuttgarter Bahnhofsstreit ein, tickert Nachrichtenagenturen, und Günther Oettinger, heute Energiekommissar und bis 2009 CDU-Ministerpräsident im Ländle, dürfte begeistert gewesen sein, dass der Kollege Kallas aus Estland so offen für das schwäbische Untergrundprojekt warb wie er. Oettinger ist allenfalls in vertraulichen Hintergrundkreisen zu tun pflegt. Ja, weil seine Frau nämlich da auch nochmal persönliche Interessen dran hat. Aber hey, Zufall. Die Kritik ließ auch nicht lange auf sich warten. Kallas sei zwar neu im Amt, gleichwohl aber an Beschlüsse gebunden, monierte der grüne Europaabgeordnete Michael Kramer. Seit Jahren gelte, die EU finanziere Gleisstrecken, Bahnhöfe indes seien nationale Angelegenheiten. Kallas, so wie früher Oettinger und heute diese Nachfolger Stefan Mappus CDU, sollte nicht Dinge vermischen, die nichts miteinander zu tun hätten. Na, weil das da weniger Gleise, ne? Jetzt irgendwie in dem Kopfbahnhof waren das, wie war das, 11? Der zukünftige unterirdische Bahnhof soll 8 Gleise haben. Durch diverse kreative Streckenführungen in den Tunneln sogar so, dass eben Nah- und Fernverkehr sich die Gleise teilen, sodass also eine ausgefallene S-Bahn durchaus den Fernverkehrszeitplan durcheinander wirbeln kann. Aber hey, das wird ein großartiges Ding. Na, mal ganz davon abgesehen, dass da eine Menge Geld aus dem Fenster getreten wird für das Ding, wo man ja durchaus andere Infrastrukturprojekte mit hätte fördern können, wenn man das denn gewollt hätte. Aber nun, seit 95 war das alternativlos und nicht mehr verhinderbar. Ja, hey, worüber reden wir dann überhaupt noch? Was gibt's überhaupt noch zu reden? Lohnt ja alles nicht mehr. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt das Ding unbedingt haben, bitte bezahlt es. Und da hat sich die Kommission noch um Schadensbegrenzung bemüht. In Kallas habe der Rheinischen Post kein Interview gegeben, hieß es. Andernfalls habe man das Blatt mit einigen Zitaten versorgt, die dann unvollständig und aufgebauscht in die Nachrichten gelangt seien. Fakt sei jedenfalls, so ließ Kallas mitteilen, dass Planung und Bau von Bahnhöfen Sache der Mitgliedstaaten sei und Brüssel nicht daran denke, hier mitzureden. Ja, also im Wesentlichen läuft es also darauf hinaus. Kallas hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und hinterher durften dann die Untergebenen versuchen, das alle noch wieder einzusammeln, was ihnen nur begrenzt gelungen ist. Geißler ist dann übrigens gegen die Basta-Politik. Der im Streit um Stuttgart 21 eingesetzte Schlichter Heiner Geißler hat die Entscheidungsprozesse bei dem Großprojekt kritisiert. Der CDU-Politiker sagte der Blöd am Sonntag, die Zeit der Master-Entscheidungen in Deutschland sei vorbei. Staatliche Beschlüsse bei derartigen Projekten ohne Einbindung der Bürger gehörten dem vorigen Jahrhundert an. Auch FDP-Chef Guido Westerwelle nahm nochmal Stellung zu Stuttgart 21 auch im Tagesspiegel am Sonntag, die seiner Meinung nach hohe wirtschaftliche Bedeutung des Bahnprojekts hervor. Er frage sich, welches Zeichen Deutschland in die Welt sende. Wenn Deutschland im globalen Wettbewerb bestehen wolle, könne das so nicht weitergehen. Ja, vielleicht macht ihr dann mal Dinge nicht über die Bevölkerung hinweg. Vielleicht bindet ihr die Bevölkerung mal ein. Na, und nachdem ja nun inzwischen klar ist, dass das Volk gar keine Chance hatte, irgendwie sich einbinden zu lassen, sondern gleich vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, ist also das Bild, was Deutschland da zeigt, ja, wir sind eine Diktatur. Wir tun nur noch so, als hätten wir Demokratie. Und deswegen müssen wir jetzt irgendwie die demonstrierende Bevölkerung, die von ihren Grundrechten Gebrauch macht, halt gewaltsam daran hindern, irgendwas zu verhindern. Na, und dann müssen da halt Leuten die Augen rausgeschossen werden, wegen, weil das ist ja alternativlos. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben, Herr Westerbrulle. Mappus ist übrigens auch gegen Basta, ergibt sich überraschend selbstkritisch. Die Planung für das Milliardenprojekt Stuttgart 21 sei nicht ausreichend erklärt worden. Großprojekt könne man nicht mehr per Basta-Politik durchsetzen, sagt er und gibt damit Streitschlichter Geißler recht. Na, aber ändern wird er trotzdem nichts, von daher, hey, was soll das? Jetzt mal so zu tun, als wäre er eigentlich ja auch so ein bisschen gegen das Basta. Aber Basta? Hä? Komm, geh weg. Aber bist ja schnell, ehe ich aggressiv werde. Na, also, ja, hatte Spongel da die Meldung. Am Montag gab es eine Meldung, die angeblich im Hamburger Abendblatt war, nachdem das Hamburger Abendblatt allerdings seine Webseite hinter einer Bezahlschranke versteckt. Gibt es nur Leute, die daraus zitieren. Also da guck mal halt nur hin, wenn man da per Google raufhupft und also keine Links. Und da gibt es also ein Provozisten-Zitat. Ich weiß, dass wir bei brisanten Großdemos verneckt agierende Beamte, die als taktische Provokateure, als vermummte Steinewerfer fungieren, unter die Demonstranten schleusen. Sie werfen auf Befehl Steine oder Flaschen in Richtung der Polizei, damit die dann mit der Räumung beginnen kann. Ich jedenfalls bin nicht Polizist geworden, um Demonstranten von irgendwelchen Straßen zu räumen oder von Bäumen runterzuholen. Ich will Gangster hinter Gitter bringen, erklärt ein anonym bleibender, angeblich Polizeibeamter. Wohlwissend, dass Karrieren junger Polizisten nur durch die Einsatzhunderschaften gehen, die auch er durchlaufen muss. Da gibt's also einen Polizisten, der sagt, ja, er weiß, dass sie da Provokateure runterschleusen und deswegen kann er das nicht mit sich vereinbaren, da auf die Demonstranten einzuprügeln. Wozu mir noch einfällt, ja, weiß vielleicht auch noch jemand irgendwo von oben. Ja, also jetzt hier auch irgendwie Gewerkschaft der Polizei hat jetzt auch gesagt, ja, die Führungsriege da sei schuld. Na, und die armen Polizisten, dass die gezwungen worden wären. Also mir fällt ja spontan ein, dass also mindestens die Prügelbullen und die Dummpfeifen in den Wasserwerfern durchaus über genügend Eigenintelligenz hätten verfügen sollen, um dann nämlich einfach einen rechtswidrigen Befehl nicht auszuführen. Wenn man es schon Soldaten zumuten kann, im Soldatengesetz, dass sie verfassungswidrigen Befehlen nicht zu folgen haben, dann frage ich mich, warum zum Kuckuck kann man von Polizisten nicht erwarten, dass wenn denen befohlen wird, prügelt auf das Volk da ein, dass sie dann sagen, nein, machen wir nicht. Na, dass irgendwelche Führungspfeifen dann die Polizisten verprügeln, da glaube ich ja mal nicht dran. Mal ganz davon abgesehen, dass Stormtroopers bekleidete Polizisten auch von deren Führungsriege nicht verprügelt werden könnten. Na, aber dass Polizisten die Zivilcourage aufweisen würden, Befehlen, die offensichtlich rechtswidrig sind, einfach nicht zu folgen, ist mir auch noch nicht begegnet. Sicher, das erfordert Zivilcourage. Ja, die wird doch ständig verlangt. Na, und dann stellen sich da Demonstranten hin und sagen, nein, ihr kommt ja an uns nicht vorbei. Zeigen also etwas, was durchaus als Zivilcourage bezeichnet werden kann, oder werden sie dafür niedergeknüppelt. Da werden denen die Augen rausgeschossen. Na, wo sollen das noch enden? Na, also, ja, GdP hat sich ja auch hingestellt, und Fefe findet die auch immer noch töffelig. Ja, mir fällt nur ein GdP, das ist der Verein, der einen Konrad Freiberg als Vorsitzenden hat. Der sich nämlich putzigerweise auch immer für mehr Überwachung einsetzt. Von daher kann ich die GdP genauso wenig ernst nehmen. Die sollen doch erstmal zeigen, dass sie ernst nehmbar sind. Also ja, jetzt gibt es jedenfalls eine Aussage von einem angeblichen Polizisten, der halt anonym bleibt, der da sagt, so im Wesentlichen, ja, er weiß, dass da Provokateure runtergeschleust werden. Ne, vermummte Provokateure. Ne? Also im Wesentlichen kann man eigentlich gewaltbereite Demonstranten schon daran erkennen, dass sie vermummt sind, weil das sind dann entweder Polizisten, die nicht erkannt werden wollen, oder es sind andere gewaltbereite Personen, die auch nicht erkannt werden wollen, logischerweise. Ist jetzt die Frage, wie soll man denn als Demonstrant reagieren, wenn man mitkriegt, dass da irgendwie vermummte Leute rumlaufen, oder auch nur wenige Vermummte, aber auf jeden Fall irgendwie Vermummte. Soll man die alle niederknüppeln? Na, ist nicht so, dass die Demonstranten bewaffnet sein dürften, ne? Weil bewaffnete Demonstranten, da heißt es ja, die sind hier gewaltbereit, da wird man dann gleich um so Krankenhausreiber geprügelt, wenn man es denn überlebt. Aber ja, unser herzallerliebster Innenminister hat dann auch verkündet, was mir Sorgen macht, ist die Senkung der Gewaltschwelle bei Demonstranten, sagte er am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. Wenn tausende Schüler von ihren begüterten Eltern Krankschreibungen bekämen, um zu demonstrieren, dann ist das ein Missbrauch des Demonstrationsrechts. Frage ich mich, hat er sich irgendwie mit den Tatsachen auseinandergesetzt? Weiß er, dass da tausende von Schülern von ihren begüterten Eltern Krankschreibungen bekommen haben? Und wie ist das mit den nicht begüterten Eltern? Die haben keine Krankschreibungen rausgeben können? Nein? Ja. Aber ja. Die Organisatoren von Demonstrationen müssten sicherstellen, dass keine Gewalttäter teilnehmen. So, und jetzt wäre die Frage, wie stellt er sich das vor? Ha? Sollen die Demo-Organisatoren Personen, die Gewalttäter sein könnten, gewaltsam daran hindern, an der Demonstration teilzunehmen? Demonstrationen sind üblicherweise nicht eingezäunt, von daher gibt es keine Ein- und Ausgänge. Es gibt also auch keinen Bereich, wo man irgendwie Leute hinstellen kann, die Personen daran hindern, das Gelände zu betreten. Na, also was sollen die Organisatoren machen? Jeden einzelnen Demonstranten persönlich begrüßen und mit dem einige Worte wechseln, um rauszufinden, ob er ein Gewalttäter sein könnte? Herr de Maizière, hat ihn irgendwie jemand mit Schwung in ihren Schädel? Aber das grenzt gerade an eine Beleidigung und deswegen, Hust. Friedliche Demonstranten müssten sich zudem von Gewaltgruppen lösen, damit die Polizei eingreifen könne. Die friedlichen Demonstranten haben meines Wissens versucht, sich von den gewalttätigen Gruppen zu lösen. Die gewalttätigen Gruppen waren allerdings die Polizisten. Na, da Glatzer. Zum Beispiel. Aber hey. Kritisch sieht de Maizière die Schlichtung durch den früheren CDU-Generalsekretär Heiner Geißler. Es kann nicht sein, dass die handelnden Politiker die Idioten sind und die ehemaligen Politiker die Heiligen. Wenn man sich sonst kein Dummer gefunden hat, oder was? Also für mich ist Geißler kein Heiliger, bei weitem nicht. Schlichtung könne kein Maßstab für Großprojekte sein. Es habe für Stuttgart 21 ein umfangreiches Planungsverfahren. Ja, 94 bis 95. Mit Bürgerbeteiligung? Nein, gegeben. Dann muss das gelten und umgesetzt werden, sagt de Maizière. Politik sei Abwägung und das Finden von Kompromissen. Ach, und wo ist denn der Kompromiss? Hä? 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 Wo? Ha, zeig mir einen einzigen Kompromiss. Also vielleicht bin ich auch einfach bloß zu blöd, den Kompromiss zu erkennen. Vielleicht haben sie vorher irgendwie gesagt, wir verlegen den Bahnhof in den Erdmittelpunkt und jetzt verlegen sie ihn nicht ganz in den Erdmittelpunkt oder was? Hallo? Zu diesen müsse man dann stehen, statt einer Stimmungsdemokratie nachzugeben. Bäh. Also ja, so reicht mir schon, ist mir schon übel. Na, also falls irgendjemand noch der Meinung gewesen sein sollte, de Maizière wäre irgendwie den Bürgern freundlich gesonnen, den Zahn, den zieht er gerade sich hoffentlich auch selber. Dann ist die SPD jetzt umgekippt und will jetzt doch mal einen Untersuchungsausschuss beantragen. Die oppositionelle SPD-Fraktion hat nach Angaben eines Sprechers beschlossen, einen entsprechenden Antrag zu stellen. Am 30. September waren hunderte Demonstranten bla Fasel. Na, also ist Ihnen mal aufgefallen worden, dass es vielleicht doch mal eine gute Idee wäre, wenn man denn da pro forma dagegen sein will, da vielleicht auch mal ein bisschen was zu tun und nicht nur irgendwie heiße Luft abzusondern, aber ja. Ja, das war's zu Stuttgart 21. Dann gab es VDS-Forderungen, nämlich von den Innenministern. Mehrere Innenminister von CDU, CSU und SPD haben sich nämlich für eine schnelle Neuregelung der verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten ausgesprochen. Gab es eine Mitteilung des niedersächsischen Innenministers, nämlich Herr Schüneblub, nachdem am gestrigen Freitag die Innenressortchefs der unionsregierten Länder nach ihrem Treffen in Hannover von Bundesjustizministerin Labine Leutheusser-Schnarrenberger, FDP, einmütig einen entsprechenden umgehenden Gesetzesvorschlag verlangt hätten. Ihrer Auffassung nach gibt es mehr als ein halbes Jahr nach dem Kippen der alten Bestimmungen durch das Bundesverfassungsgericht und dem Wegfall der Mindestspeicherfrist für Verbindungs- und Standortdaten eine erhebliche Schutzlücke, was die Liberale jüngst verneigte. Dem Befund der Innenminister von CDU und CSU zufolge hat die Polizei in einer Vielzahl von Fällen feststellen müssen, dass schwerste Verbrechen unaufgeklärt geblieben sind und Tatverdächtige nicht ermittelt werden konnten. Im besonderen Maße gelte dies für die Verbreitung von Kinderpornografie über das Internet, was übrigens keine Katalogstraftat ist und damit schon nach dem einstweiligen Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr VDS-würdig auswertbar war. Punkt. Ende der Debatte. Geht weg. Na, jetzt wieder irgendwelche Vorwürfe aus dem Hut zu zaubern, die sowieso schon seit Ewigkeiten nicht mit Vorratsdatenspeicherung beantwortet werden konnten, ist einfach mal schlicht und ergreifend Bullshit. Die machen dieselbe dumme Propaganda wie immer. Halten die eigentlich alle Leute für total gaga? Und wieso gehen die davon aus, die Leute wären alle irgendwie minder bemittelt? Hust. Und dann haben, wo haben wir denn? Bim, 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 bim. Sachsen-Anhalt, Holger Hövelmann, SPD, der sich auch für eine rasche Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung eingesetzt hat. Na, also nur für den Fall, dass irgendwem nicht klar ist, ob das jetzt hier irgendwie ein schwarz-gelbes Projekt ist. Nö. Also mal ganz davon abgesehen, ja, dass die SPD das ja sowieso eingeführt hatte damals. Na, die Zypresse. Na, was ist doch gleich ein Browser? Was ist eigentlich aus der Frau geworden? Also mal ganz davon abgesehen, dass wir der ja irgendwie eine durchaus nicht ganz geringe Summe jeden Monat in Körperöffnungen blasen, weil sie ja mal ein Amt belegt hat. Aber ja, der. So, und gestern gab es dann nämlich auch noch eine Meldung aus Großbritannien. Na, da hieß es ja vor der Wahl, dass die Lib Dems eigentlich gegen die Vollüberwachung wären. Naja, nach der Wahl stellt sich jetzt raus, die wollen eine massive Vollüberwachung und zwar erfasst werden, und zwar für ein Jahr, für mindestens ein Jahr, alle besuchten Websites und Telefon, E-Mail, SMS und Chatverbindungen zwischen Menschen sowie der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme, nicht aber die Inhalte der Kommunikation. Ja, das fehlt noch. Na, und auf die Vorratsdaten bekommen die Geheimdienste und die Strafverfolgungsbehörden immer dann Zugriff, wenn sie wegen Verdachts des Terrorismus oder wegen Verbrechen ermitteln. Also im Wesentlichen immer. Na, also hier Großbritannien, da Vollüberwachung. Haben die Lib Dems sich großmäulig hingestellt vor der Wahl und haben verkündet, nein, mit ihnen gäbe es das nicht. Und nun ja, nach der Wahl, turns out, ja doch. Aber ja. Also, so viel dazu. Dann gibt's Terrormeldung, mindestens eine. Nacktpiloten, habe ich bei Fefe gefunden. Da gibt's nämlich einen Piloten aus USA, der sich geweigert hat, durch einen Nacktscanner zu gehen. Und da hieß es dann, ja, dann soll er sich nackt ausziehen und dann da irgendwie Ganzkörperuntersuchung unterziehen. Und da hat er gesagt, nö, das will er auch nicht, weil bisher ist er halt immer nur durch den Metalldetektor gegangen. Das hat den Leuten, den Überwachern da gereicht. Und jetzt soll er sich irgendwie intensiv nackt begutachten lassen, das will er nicht. Ne, mal ganz davon abgesehen, dass so ein Pilot eines Flugzeugs auch keine sonst wie gearteten Waffen bei sich haben muss, der steuert ein Flugzeug. Wenn der wirklich will, dann hat er ein komplettes Flugzeug in der Hand. Der muss das noch nicht mal mehr entführen. Der kann das sonst wo reinsteuern. Ja, muss er noch seinen Co-Piloten überwinden, aber das kann ja nun nicht so unheimlich schwer sein, weil im Cockpit ist er schon. Na, also nur mal ganz davon abgesehen, dass man bei einem Piloten ja auch erwarten möchte, dass er wenigstens grundlegende Kenntnisse davon hat, wie man so ein Flugzeug fliegt, also eigentlich genau genommen mehr als grundlegende. Na, und von daher wäre die Frage, was soll der Scheiß? Na, also... Ich glaube, da gab es noch mehr Terrormeldungen. Wenn es denn schafft, jemand zum nächsten. Genau, Bin-Gerücht. Neue Spekulationen um Osama Bin Laden. Kabul, DPA. Seit fast 9 Jahren ist Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden spurlos verschwunden. Nun soll er im Nordwesten Pakistans geortet worden sein, berichtet der US-Sender CNN unter Berufung auf einen hochrangigen NATO-Vertreter. Bin Laden und sein Stellvertreter Ayman al-Zawahiri wohnten dort in 2 nahegelegenen Häusern in relativem Komfort, hieß es. Die pakistanische Regierung dementierte, dass sich der Chef des Terrornetzwerks im Land aufhält. Die USA reagierten zurückhaltend auf den CNN-Bericht. Na, weil Bin Laden riecht immer mehr danach, dass die USA den gar nicht irgendwie unbedingt hätten haben wollen oder auch immer noch nicht haben wollen, weil den kann man ja jetzt immer wieder aus dem Hut zaubern, wenn es darum geht, dass da immer noch böse Terroristen existierten. Na, von daher würde es mich nicht wundern, wenn das nicht sogar ein CIA-gesponsertes Häuschen wäre oder auch 2. Aber das darf man natürlich so nicht eingestehen. Ist ja logisch. Ist eine Meldung am Montag gewesen. Von Dienstag stammt dann ein Waffenlager in Berlin, habe ich aus dem RBB-Meldung geklaut. Die Polizei hat im Berliner Stadtteil Kreuzberg ein großes Waffenlager ausgehoben. Die Beamten beschlagnahmten in einer Wohnung in der Skalitzer Straße insgesamt 77 Schusswaffen und 15.000 Schuss Munition. Der 48 Jahre alte Wohnungsinhaber bezeichnete sich als Waffensammler. Gegen ihn erging Haftbefehl. Mittlerweile wurde er gegen Meldeauflagen aber wieder auf freien Fuß gesetzt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Das Landeskriminalamt untersucht nun, woher die Waffen stammen. Mindestens 2 davon stammen aus Diebstählen in Österreich, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steltner. Einen terroristischen Hintergrund schlossen die Behörden aus. Bla, Fasel, Fasel, bla. Ne? Auch hier wieder, warum zum Kuckuck steht da keine Nationalität? War das etwa kein schlimmer islamistischer Terrormensch? Ne? Also ich meine, wer ein Waffenlager mit 77 Waffen und 15.000 Schuss hat, da kann man ja schon sagen, also das ist, wenn der die nicht angemeldet hat, die Waffen, dann ist das schon in der Kategorie extrem gefährlich. Ne? Aber hey. Ne? Dann macht die Bundesanwaltschaft, hat jetzt Klage eingereicht gegen 8 mutmaßliche Islamisten. Es handelt sich um 7 Männer und eine Frau zwischen 17 und 30 Jahren. Laut Anklage waren sie Mitglieder der deutschen Sektion der globalen islamischen Medienfront. Sie sollen unter anderem das Terrornetzwerk Al-Qaida unterstützt und über verschiedene Internetplattformen Propagandamaterial verbreitet haben. Von dieser komischen Organisation habe ich irgendwie noch nie gehört. Was ja heißt, dass das eine ganz, ganz, ganz doll schlimme Terrororganisation sein muss. Was ist eigentlich aus der Islamischen Dschihad-Union geworden? Na, also die es ja immer noch nicht gibt. Rennt hier so ein dämliches Hundevieh rum und Vibe kommt dann erst irgendwie Stunden später an. Däh, grausam. Dann gibt es mal wieder eine Meldung von unserem herzallerliebsten Terrorminister, der gar nicht mehr Terrorminister sein will, weil de Maizière ist nämlich gegen Dauerangst. Wiesbaden Innenminister Thomas de Maizière ist dafür im Umgang mit dem internationalen Terrorismus auf dauernde öffentliche Warnungen vor Anschlägen zu verzichten. Bei der Herbsttagung des Bundeskriminellenamtes in Wiesbaden sagte er, dass er die Warnungen für wenig hilfreich halte. Sie führten zur Verunsicherung und Abstumpfung der Bevölkerung. Die Sicherheitsbehörden würden keine andere Kriminalitätsform so intensiv bearbeiten. Die USA hatten erst vor kurzem pauschal vor möglichen Terroranschlägen in Europa gewarnt. Na, weil da glaubt ja eh keiner mehr dran. Na, im Wesentlichen dieses ständige Habt Angst, Habt Angst, Habt Angst funktioniert ja einfach nicht mehr. Wahrscheinlich ist ihm das auch aufgegangen und deswegen ist er jetzt offiziell mal dagegen. Nicht, dass sich irgendwas ändern wird, na, aber man kann ja zumindest mal so tun. Däh. Ja. Also dem glaube ich sowieso nichts, aber hey. Dann verbreitet das BKA wieder mal Dauerangst. BKA Doppelpunkt islamistische Terrorgefahr in Deutschland präsenter denn je. Wiesbaden BKA-Präsident Jörg Zirke sieht die Terrorgefahr in Deutschland präsenter denn je. Dies zeige unter anderem die Zahl der Ermittlungsverfahren, die seit 2001 ständig gewachsen sei. Die viel spannendere Frage ist, wie viele Verurteilungen gibt es denn je Ermittlungsverfahren? Ist die konstant? Steigt die? Sinkt die? Na, also alleine mit Ermittlungsverfahren irgendwie zu behaupten, ja, es gäbe so viel mehr Terrorismus. Na, soweit ich informiert bin, ist die Anzahl Terroranschläge in Deutschland relativ gering. Jetzt Minuten zum 11. In Deutschland gehen die Sicherheitsbehörden von mehr als 1000 gewaltbereiten Islamisten aus. Ja, und wie ist es mit gewaltbereiten Deutschen? Wie ist es mit gewaltbereiten Christen, Juden, was weiß ich? Angehörigen irgendwelcher auch total obskurer Religionen? Na, also ich meine, hallo? Was hat denn Gewaltbereitschaft mit einer Religion zu tun? Nicht zwingend ein Zusammenhang. Außerdem seien mehr als 220 Menschen bekannt, die seit Beginn der 90er Jahre in paramilitärischen Camps ausgebildet wurden. Steht da so. Da frage ich mich, wenn er doch gegen dauernde Terrorangst ist, wann distanziert sich denn Herr Dümmelsier mal vom BKA? Gar nicht? Ach, dann war das also auch wieder nur heiße Luft. Ja, Mensch, dann nehmen wir das doch als heiße Luft und ignorieren die Meldung einfach. Dann Porno-Steffi will jetzt in Schulen auflaufen. Der TV-Sender RTL 2 will sein Format Tatort Internet schützt endlich unsere Kinder in deutschen Klassen und Kinderzimmer exportieren. RTL 2 erklärte, man habe eine Aufklärungs-DVD vorbereitet. Aha, ja, nee, weil da Aufklärung auch drin vorkommt. Mhm. Da gab es ja jetzt auch vor, wie war das, 2 Wochen? Den Fall, wo ein Chef eines Caritas-Kinderdorfs ertappt, in Anführungszeichen, wurde, und zwar schon Mai dieses Jahres. Die Caritas wusste nichts davon und auch irgendwie Staatsanwaltschaft war wohl auch nicht informiert, also niemand war informiert. Na, also das ganze Geschwalle von wegen, es ginge darum, auch irgendwie Täter zu jagen, das sagen wir mal so, das stellt sich heraus, dass niemand irgendwie was erfahren hat. Und jetzt haben die RTL2-Pfeifen verkündet, ja, sie würden den Arbeitgebern dann das Sendematerial vor der Sendung zur Verfügung stellen. Das Sendematerial ist im Zweifel zwar gerade das auf Dramatik geschnittene Blubberfasel. Wenn, dann sollten sie doch bitte schön das Originalmaterial rausfallen lassen und nicht irgendwie ihr auf Dramatik geschnittener sonst was Scheiß. Na, und der Caritas-Mensch, der war dann auch verschwunden für eine ganze Weile. Wo ja dann schon die Vermutung nahe lag, na, also wenn der sich jetzt was angetan hat, dann könnte das passieren wie in den USA, wo ja auch so ein Format existierte und das dann nach einem Selbstmord eines angeblichen Täters drückend, wie es mal vorsichtig aus, nicht mehr durchsetzbar war. Ja, aber der ist jetzt wieder aufgetaucht. Ja. Und jetzt wollen die also in die Schulen mit ihrer Kacke. Und zu mir nur einfällt, was soll denn der Scheiß? Aber ja, Porno-Steffi. So, Zugbegleithonyme. Zugbegleiter dürfen nämlich jetzt falsche Namen auf Uniform drucken lassen. Was im Wesentlichen dann heißt, also wenn ein Zugbegleiter einen aus dem Zug schmeißt, dann kann man den leider nicht mehr identifizieren, weil leider nur die Zugnummer und der Ort, wo man rausgeworfen wurde, leider nicht ausreicht. Na, weil die Bahn ja überhaupt nicht weiß, wer wann wo eingesetzt wurde. Na, und dann heißen die halt alle Horst Müller, Horst Meier, was weiß ich. Na, also ja, weil die hätten angeblich Angst davor, dass sie dass ihnen Gewalt angetan würde. Ja, die wollen sich mit einem Pseudonym auf dem Namensschild vor aggressiven Reisenden schützen. Demnach dürfen seit September auch die Kontrolleure in Fernzügen ein Schild mit falschem Namen beantragen. Wenn das denn wenigstens eindeutig im Sinne von, den gibt es bei Zugbegleitern genau einmal, falscher Name ist, dann wäre die Sache ja noch in Ordnung. Na, aber wenn das halt so Geschichten sind, dass die dann da plötzlich sich aufführen können wie Axt im Wald, na, Schüler aus dem Zug werfen, nein, das ist ja noch nie vorgekommen. Hm, komme ich nur auf die Idee. Na, aber ja. So, dann gab es eine Assange-Nichtgenehmigung. Der darf sich nämlich in Schweden nicht aufhalten. Eine Begründung gibt es dafür allerdings nicht. Eine Sprecherin erklärte, zu den Gründen könne sie sich aus Datenschutzgründen nicht äußern. Ausländer können in Schweden einen Status als Herausgeber bekommen, was er aber nur kriegen kann, wenn er nämlich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung hat. Und die kriegt er jetzt nicht und deswegen wird das nichts mit Schutz unter schwedischem Presserecht. Tja, ist eine Meldung von Dienstag gewesen. Dann hätten wir Kotz, der jetzt doch wieder billfingert. Also der soll irgendwie in der engeren Auswahlliste von Kanja einen Job bei Billfinger Berger kriegen. Die Meldung, die hatte ich im letzten verregneten Podcast, 2024, nämlich auch schon. Beziehungsweise da war, glaube ich, gerade die Leugnung drin, dass das ja alles nicht stimmen würde. Und turns out doch. Ne? Bielfinger Berger, übrigens noch bekannt und berühmt für den Kölner Untergrundbau, der dann eine geringfügige Verschiebung in der Erdoberfläche verursacht hat. Hust. So, am Mittwoch gab es dann Konservadum. Habe ich bei Fefe geklaut. Wenn Konservative mit der Realität oder der Verfassung kollidieren, dann ist das ja immer ein guter Popcorn-Moment. So auch dieses Mal. Christine O'Donnell, die Tea Party Blafasel-Dumpfkuh, die irgendwie gegen Masturbation ist, wegen, weil da werden ja Kinder mitgetötet oder so, die hat erfahren live, dass der erste US-Verfassungszusatz Staat und Kirche trennt. Der Abschnitt ist so geil, den muss ich mal zitieren. Kuhn said that creationism, which he considers a religious doctrine, should not be taught in public schools due to the Constitution's First Amendment. Also ihr Gegner hat gesagt, also hier, da Kreationismus ist religiöser Blubfasel und religiöser Blubfasel darf wegen erstem Verfassungszusatz nicht an Schulen gelehrt werden, an staatlichen zumindest. Und da sagt er dann auch, ja, da steht ja explizit drin, dass Staat und Kirche getrennt werden müssen. Meint sie, the First Amendment, das? Also, wie, das steht da wirklich drin? Hä? Das kenne ich aber gar nicht. Let me just clarify. You're telling me that the separation of church and state is found in the First Amendment. Und dann zitiert er, Congress shall make no law respecting an establishment of religion. Also der hat dann das First Amendment tatsächlich wörtlich wiedergegeben aus dem Kopf. Und ja, ne, also der Kongress hat gefälligst kein Gesetz zu machen, was irgendwie eine Religion bevorzugt. Punkt. Zack, Punkt, Ende der Debatte eigentlich. Ne? Aber die Dumpfkuh da von der Tea Party, die kennt also noch nicht mal mehr die Verfassung. Dummerweise berufen die sich ja immer auf die Verfassung, wenn es darum geht, irgendwie die Regierung solle sich überall raushalten. Ja, fragt Fefe sich dann, wie kann man so dämlich sein? Oh mein Gott, ich stelle mir da als Soundtrack Cricket vor. Eine peinliche Pause und im Hintergrund sieht man dann Tumbleweed zwischen ihren Ohren durchrollen. Unglaublich! Ich glaube ja, dass die moderne Medizin schuld ist. Früher wäre so jemand nicht so alt geworden. Ja, die muss wahrscheinlich auch ständig einen Kopfhörer im Ohr haben, wo dann immer raustönt, einatmen, ausatmen, einatmen. Ausatmen. Israel betreibt übrigens dann auch lustige Realsatire. Netanyahu ist da irgendwie auf die großartige Idee gekommen und könnte ja jetzt irgendwie ein Gesetz in den Raum stellen, dass jeder, der da einwandern will, sich gefälligst zu erklären hat, dass er einen jüdischen Staat Israel befürworten würde. Und zwar auch Juden. Na, weil so frei nach dem Motto, das Gesetz, das klingt erstmal nach total Gaga und deswegen lassen wir das jetzt auch Juden schwören. Dann ist ja alles gerecht. Ja, nö, klar. Was die rauchen, das würde ich gerne wissen, aber nicht rauchen. Von gestern gibt es dann eine Meldung, Pinkschwarf geht. FDP-Landeschef Andreas Pinkwart zieht sich aus der Politik zurück. Der nordrhein-westfälische FDP-Chef und stellvertretende Bundesvorsitzende Andreas Pinkwart zieht sich aus der Politik zurück, teilte der FDP-Landesverband in Düsseldorf mit. Demnach übernimmt Pinkwart zum 1. April kommenden Jahres die Leitung der Handelshochschule Leipzig. Er gibt dann seinen Sitz im Landtag auf und will auch nicht mehr für sein Amt als stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP kandidieren. Ja, einerseits gut, dass die Dummpfeife weg ist, andererseits irgendwie blöd, dass der dann tatsächlich noch irgendwie da Schüler indoktrinieren können soll. Dann in der Kategorie Mensch, das ist ja völlig überraschend, das Oberlandesgericht im Dunstkreis Tennessee-Eisenberg hat erklärt, nein, das sei ganz offensichtlich Notwehr und deswegen werden die Polizisten überhaupt nicht vor Gericht gestellt. Und gegen diese Entscheidung gibt es auch keine Rechtsmittel mehr. Tennessee-Eisenberg, das war so eine Geschichte, dass da ein Student mit, lasst mich lügen, wie viele Kugeln waren es? 16 Kugeln erschossen wurde und das als Notwehr verkauft wurde. Ja, und da sind dann auch Kugeln ihm in den Rücken rein geschossen worden. Und das ist ja offensichtlich Notwehr, ne, weil jemand, der sich mit einem Messer bewaffnet, wegdreht, der hat ja bestimmt vor, einen großen, bösen, atomaren Angriff auf die armen Polizisten anzuleiern. Und die Frage, die sich da halt aufdrängt, warum zum Kuckuck gibt es da nicht mal mehr eine Verhandlung? Na, wenn das doch alles so offensichtlich ist, dann kann doch eine Gerichtsverhandlung nur dazu führen, dass die Polizisten freigesprochen werden. So gibt es jetzt keine Verhandlung. Und die ganzen Ungereimtheiten, die in dem Fall existieren, die bleiben jetzt ungeklärt. Oder wie, oder was? Oder anders ausgedrückt, Mord von Polizisten ausgeführt, ist in Deutschland legal. Schön, fällt mir dazu ein, um es mal extrem sarkastisch auszudrücken. So, und dann kommen wir auch hier in der Musikecke an. Hier gibt es Musik von der Band, die hatte ich hier noch gar nicht. Nennt sich Methusa, kommt auch irgendwie aus dem Süddeutschen. Und ja, Titel habe ich hier nicht. Den haben die, glaube ich, auch nicht genannt. Die Aufnahme ist 7 Minuten 26 lang und beinhaltet dann auch noch so ein bisschen Vorbereitungen, die die da treffen, weil die sind da gerade auf der Bühne angekommen und bejubeln dann erstmal die Band, die im ersten Teil schon zu hören war. Ja, der ist eine Aufnahme aus Öhendorf vom Sonntag 12.42 Uhr. Da muss ich auch mal gucken, wie weit ich das verstärke. Und dieses Lied hier habe ich mir einfach mal mitgenommen, weil ich dachte, Mensch, das klingt ja mal ganz nett. Ja, so. Und dann gibt es eine Bevölkerungsabstumpfung aus dem Blue Moon vom 14.10. in knapp 2 Minuten. Kriegt ihr dann auf die Ohren. Und ich sag dann mal wieder, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Dann hat die sprechende Uhr gerade verkündet, dass wir 11.10 Uhr haben. Was nämlich auch stimmt. Und ich sag dann einfach mal danke fürs Anhören und so weiter, habe ich ja schon. Viel Spaß mit Methusa. Regen. Nee, Spaß mit Regen müsst ihr nicht haben. Ich habe auch keinen Spaß mit Regen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Wir haben unsere Meister gefunden. Ein Jubel für das Niveau. Unglaublich. Rockakrobaten vor dem Herrn. Da kommt man sich ja gar nichts mehr ins Mikrofon zu sagen. Man traut sich auch nicht, das richtige Instrument in die Hand zu nehmen. Anja, warum hast du mir gesagt?
Ich habe gar nichts gesagt.
Das ist ja unglaublich. Ich halte es im Kopf nicht aus.
Es ging nie um dieses Lied. Nie. Nicht einmal. Einmal mit Ruf.
Ja, das geht mir auch so.
Ja.
Ja, gleich.
Okay. Lotti, könntest du mir mal meinen Nückelhaarpaar holen?
Was ist denn da los heute?
Ja, wir ziehen ein bisschen.
Wir ziehen.
Ja, das nennt man, ich habe mich vom, hier, ihr wisst schon, Sex mit, ja, oh je, ganz schrecklich. Gedanken, Trolle und alles andere geht hier.
Anja! Hol doch mal die Haare da aus dem Gurt raus. Wir wollen
so,
die Haare
Katja, du durftest
sehen.
Quasi beginnen.
Nee, die Haare aus dem Gurt.
Na, bei Dominik.
Meine halbtote Gitarre. Nee, die haben alle Haare.
Dominik!
Ah, jetzt
das sieht doch scheiße aus.
Du bist nicht schön genug vor.
Für Horus?
Ah.
Der Rektus. Bruder Rektus wurde heute schon, dass ich siehst, wir zwei sind uns ähnlich, aber aus mir leuchtet die Jugend.
Schüttel dein Haar Nummer. Für mich.
Das wollte man ja auch mal.
Welches?
Können wir?
Nicht so lustig.
Wir fangen auch wirklich jugendfrei an.
Total.
Lade euch ein, mitzusingen. Schatten der Stadt schläft man gut, wenn man sonst keine Schlafstelle hat. Keiner fragt nach woher und wohin
und zu kalt
ist
die Nacht für Gendarmen.
Hey, 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 ho,
mein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen.
Das war quasi der Refrain, der für euch bestimmt wäre. Wir müssen das gleich mal üben. Sonntags um die Uhrzeit ist man normalerweise in der Kirche, aber da der Pfaff höchst selbst hier bei uns im Publikum sitzt, können wir das auch hier versuchen. Euer Teil ist ein einfaches Hey-ho. Mehr wollen wir gar nicht hören. Wir versuchen das. 1, 2, 3 und das war eine harte Nacht gestern. Für uns auch. Na, aber nicht schlecht. Hey, hier rein. Also erstens mal mit dem Anorak bei dem Wetter, das zieht den Regen an. Finde ich nicht gut. Ja. Und dann, wenn ihr eure Frau an die linke Pobacke kneift, dann singt die mit, da bin ich überzeugt davon. Achtung!
Eins, zwei, drei und hey, oh. Ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. Hey, hey, oh. Ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen. Liegst du besser beim Schlafen, wie hört das jemand? Sag zu sein, liegst du besser, sind Sturm und zu kalt.
Und zu kalt
ist die Nacht die Gendarme. Hey, 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 oh, ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht die Gendarme.
Besten Geistlichen am Platz. Rück dir die freundliche Schwester zu nah, das ist nur für die Wärme, mal hier und mal da. Keiner im Dunkeln verliert sein Gesicht,
weil zu kalt ist die Nacht für Gendarme.
Flasche, doch trink nicht zu viel. Deine Würfe sind gut, aber falsch ist das Spiel.
Spuck
in die Asche, schau lieber zu,
weil zu kalt ist die Nacht für Gendarmen.
Hey, 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 oh,
ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht für Gendarmen.
Hey, hey, wie mit der Nacht, die der Frühnebel steigt, nur das Feuer glimmt stumm und das Steinpflaster schweigt. Lass mich zurück und vergiss, was du sagst,
weil zu kalt ist die Nacht für Gendarme.
Hamburg ist hier ganz allein.
Hey, hey,
ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht. Nochmal. Hey, 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 oh, ein Feuerlein brennt und zu kalt ist die Nacht. Und sei lauter.
Man kann jetzt die aktuelle Studie mal lesen von der Friedrich-Ebert-Stiftung, ja. Wo die der Einleitungstext sehr, sehr nett ist, wo sie halt versuchen zu gucken, wie entstehen solche Überzeugungen. Und wo eben der Zirkelschluss gezogen wird, dass Medien Einfluss haben, natürlich, haben sie immer. Aber dass gerade diese ganzen Sendeformate, die auf so Kontrolle und staatliches Handeln und sowas alles, also gibt's ja auf den privaten Sendern ohne Ende.
Big Brother und einerseits, was dich der Kamera gegenüber desensibilisiert und diese komischen Polizisten im Einsatz, diese Pseudo-Reality-Dokus andererseits, ja. Oder was meinst du?
Ja, ja, genau.
Okay.
Polizisten, Ordnungsamt und private Sicherheitsdienste. Das ist eben das, was Foucault mit der Disziplinierung der Gesellschaft beschrieben hat, dass du halt Leuten zeigst, was passiert, wenn du dich nicht normal verhältst.
Also Angst machen.
Angst machen und aber auch richtig und falsch. Und die Leute können vorm Fernseher sitzen und sagen, jetzt kriegt er aufs Maul, weil er falsch geparkt hat. So, das erzeugt einfach eine Mentalität, eine bestimmte. Und dann gehst du eben auf eine Demonstration nicht mit der Matratze unterm Arm, sondern mit deinem kleinen Schildchen, wo drauf steht, finde ich irgendwie doof. Und dass du über Jahre hinweg eine Mentalität erschaffst, die sehr obrigkeitshörig ist, die sehr einen Autoritätsgedanken verankert hat. Und wenn du dann noch so ein bisschen Rassismus damit reinschmeißt, dann geht das Ganze sehr schön auf. So, weil dann es ist nämlich nicht irgendwie eine Islamkritik, sondern wenn man es runterbricht, ist es, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg.
Ja, sicher, das ist Islamkritik von diesen ganzen Leuten, die sich als Islamkritiker gerieren. Da spreche ich aber jedem Einzelnen die intellektuelle Kapazität ab, eine fundierte Religionskritik zu äußern.
Ja, gibt es nicht. Also, ich habe noch nie einen selbsternannten Islamkritiker gehört oder gelesen, der wirklich den Islam kritisiert hat.
Nö.
Nee. Und das passiert einfach nicht. Also es geht jetzt ein bisschen... Sündenbock, ein bisschen auf irgendwen rumdreschen und dann wird alles...